ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Also hat sich weltweit, und das ist der entscheidende Punkt, durch diese Empfehlung der WHO, die übrigens durch nichts natürlich begründet war, einfach so auf anderen Sachen aufbaute, die man schon vorher mal gesehen hatte, wusste und sich dachte, haben wir weltweit eine Strategy of Early Intubation, entwickelt. Also eine Frühintubation. Und das war ein Desaster. Ich sage, habe das auch schon geschrieben, ich sage, für mich war das ein medizinischer Jahrhundertfehler.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Sage ich herzlich willkommen, Dr. Thomas Vosshaar. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke für die Einladung.
Sie waren seit 1993 Chefarzt der Lungen- und Bronchialheilkunde und Allergologie im Krankenhaus Bethanien-Mörs. Zu Ihren Zielen zählte unter anderem das Praktizieren menschlich zugewandter Medizin, las ich in der Vorrecherche. Diese definierten Sie über das Attribut Aufrichtigkeit, Respekt und erkennbare Fürsorge, habe ich gefunden. Sie wurden unter anderem aufgrund der Behandlung von Covid-Patienten durch das sogenannte Mörser-Modell bekannt. Das werden wir besprechen, was das ist. Jens Spahn besuchte Ihr Krankenhaus, um zu erfahren, wie Ihre Behandlung zum Beispiel aussieht. Seit Ende September 2023, also genau 30 Jahre nach Beginn der Chefarzttätigkeit, sind Sie nun im Ruhestand. Mit Ihnen möchte ich ein weiteres Mal über die Pandemiepolitik sprechen, aber auch über den sozusagen aktuellen Zustand der Aufarbeitung, wo wir da stehen. Ich habe Sie eingeladen, weil Sie sozusagen klinisch Erfahrung haben und nicht über den Dingen schweben mit Zahlen, sondern Sie haben Menschen behandelt, Sie waren da und haben Erfahrungen gemacht. Und da würde ich auch gerne beginnen. Wie haben Sie denn ab wann haben Sie klinisch etwas gemerkt von einer sagen besonderen Erkrankung oder wie haben Sie auch diese Pandemiezeit, den Anfang davon erlebt?
Erzähle ich Ihnen gerne, aber ich fühle mich gerade nochmal daran erinnert, wenn ich das sagen darf, mit den Attributen, die Sie gerade gesagt haben. Das andere ist etwas, da habe ich etwas ja auch geschmunzelt, wenn man sagt, also menschliche Medizin, das ist natürlich sowas von abgedroschen, auch wenn ich es damals vor 30 Jahren ebenso gesagt habe. Heute würde ich das, glaube ich, so nie mehr so abgedroschen formulieren wollen. Aber das mit den Attributen, was eine gute Medizin ausmacht oder einen guten Arzt ausmacht, das würde mir auch heute noch gefallen und das würde ich gerne heute noch genauso sagen. Und das erwähne ich deshalb, weil ich auch glaube, dass das eben viel auch damit zu tun hat mit der Pandemie. Insofern ist das noch gar kein Kreis, der sich da bildet, sondern das ist unmittelbar eine Verbindung. Denn da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, was mich sehr beschäftigt hat und meine Mitarbeiter auch noch bis heute sehr beschäftigt, ist einfach die Tatsache, warum wir in Mörs, sagen wir mal, so lange, so allein einen besonderen Weg gegangen sind und warum wir so viel Gegenwind hatten und warum es so lange gedauert hat, bis dann überhaupt andere immer erst im Ausland sagen konnten, dass das, was wir in Mörs als Mörser Modell aufgebaut haben, der Behandlung und Versorgung dieser Patienten, dass das richtig war und warum das eigentlich erst im Ausland kam und warum das. Ich glaube schon, dass das auch etwas mit den Persönlichkeiten an der Spitze zu tun hat. Das ist ja immer so, dass irgendwie so ein Krankenhaus, wie es geführt wird, vom ärztlichen Direktor bis zu den Chefärzten oder so, die ein bisschen Einfluss haben, die ja schon darauf, was denn passiert, nicht ganz alleine. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Also, wie ging das alles los? Klar haben auch wir mitbekommen, so gleich Anfang, zu Beginn des Jahres, dass sich da irgendetwas tut. Und natürlich, ehrlich gesagt, wir wussten jetzt auch noch nicht so richtig, was wird daraus. Also wer hat da schon eine Ahnung gehabt, was da jetzt wirklich kommen sollte? Wir waren schon ein bisschen erschrocken, wenn man dann Bilder aus China gesehen hat, die ja dann in höherer Frequenz immer weiter kamen und so weiter. Aber ich weiß, dass ich noch mit meinen Kindern und Enkelkindern, dass wir auch gesagt haben, komm, wir fahren jetzt noch mal in Skiurlaub. Und wussten aber schon, das war, glaube ich, im Februar, ja, Anfang Februar, Mitte Februar, wussten aber schon, dass das vielleicht nicht mehr ganz gut geht. Also irgendwie, das weiß ich genau, wir sind losgefahren mit der Familie und gesagt, okay, wir machen das jetzt noch. Im Krankenhaus war alles noch ganz ruhig. Wir hatten so ein bisschen was besprochen, bevor ich weg wurde, wenn da Patienten kommen würden, aber das war noch gar nicht so konkret. Und dann sind wir in den Skiurlaub gefahren und der Skiurlaub endete dann wirklich für uns mit dem letzten Tag, aber das war auch der Tag, wo das Hotel dann in Österreich schließen musste. Und dann auf dem Rückweg hatten wir schon ein zunehmend schlechtes Gefühl und da hatte ich dann die letzten Tage schon mit meinen Oberärzten gesprochen und die hatten dann schon erzählt, dass sich da jetzt eben zu Hause etwas tut. Ja, und dann ging das alles so relativ schnell. Aber um etwas konkret zu sagen, ganz ehrlich gesagt haben wir natürlich auch wenn wir nachher immer gesagt haben, jetzt sehen wir das ziemlich klar und wir sind sicher, wir müssen das so und so machen. Das will ich gerne konkret gleich dann noch auch erklären, was wir dann so konkret auch und mit großer Sicherheit auch gemacht haben. Aber ganz im Anfang wussten wir es noch nicht. Also ganz im Anfang habe auch ich erst nochmal gedacht, ja, wir müssen schon die Hände desinfizieren. Obwohl ich aus der Aerosolmedizin kam und dann sehr schnell mit Gerhard Scheuch und meinem früheren Chef Dieter Köhler und so weiter dann auch gesagt haben, das hat mit den Händen alles gar nichts zu tun, das geht über die Hose. Aber ganz am Anfang haben wir natürlich auch erstmal gesagt, seien wir mal vorsichtig, wir können das alles noch nicht wissen und so weiter. Ja, und dann kam irgendwann der erste Patient. Ja.
Wir hatten hier einen Radiologen, oder ich hatte hier einen Radiologen zu Besuch, der hat erzählt, da wollte ich Sie auch nochmal fragen, bevor wir sozusagen in die Corona-Zeit kommen, dass er schon Ende 2019 hat er als Radiologe Lungen gesehen, die für ihn neu waren. Er hatte den Eindruck, hier ist irgendwas Neues los. Hatten Sie auch schon in 2019 irgendwelche Beobachtungen, die besonders erschienen?
Nein. Also ich würde da auch wirklich, also ich habe keinen Grund jetzt primär daran zu zweifeln, was der Kollege gesagt oder gesehen hat, aber ich kenne keinen Kollegen, der das genau so sieht oder der mir solche Bilder hätte zeigen können. Und ich bin von Journalisten oft gefragt worden, auch genau zu diesem Thema, ob das denn schon so war, ob wir dieses Virus eben vielleicht schon ein Jahr davor oder vor der Jahreswende bei uns hatten. Die Antwort ist nein. Und wir sind wirklich, also nicht nur eine große Lungenklinik, sondern insgesamt, sagen wir mal, von der Fallzahl schon ein gut mittelgroßes Krankenhaus mit einer extremen Aktivität in der Radiologie. Zu dem Thema, was wir schon sagen können, also wir sind, haben wir gesagt, vielleicht, man weiß das nie so genau, die einzige Klinik in Deutschland, die von Anfang an und bis zum Schluss von jedem Patienten, der erkrankte und ins Krankenhaus kam, auch eine Computertomographie hat. Und wenn man über Radiologie spricht, ist das ein interessantes Thema, weil ja gesagt wurde, sind wir schon mittendrin, in wie geht man denn im Krankenhaus damit um, weil die Empfehlung war, wenn du siehst, dass einer krank ist und später dann mit einem positiven Test, im Anfang gab es Testung noch nicht, und du hast die und die Kriterien und weißt, etwas anderes kann es nicht sein, dann sollst du ihn wegen der maximal hohen Infektionsgefahr, sollst du ihn gar nicht zum Röntgen bringen. Das nächste war dann, wenn du denn eine Röntgenmöglichkeit hast, ist es schon gut, mach eben auch noch ein Röntgenbild. Aber nur, wenn das ohne große Umwege geht und ohne, dass man diesen Patienten eben infektiös durch das ganze Krankenhaus schiebt. Aber es wurde gesagt, auf keinen Fall sollst du alle diese Patienten ins CT schieben. Das würde ja bedeuten, nochmal in eine andere Abteilung oder nach der Aufnahme ein paar Stunden später, nachdem man alle Routine durch hat, der Patient ist vielleicht auf einer Isolierstation, ihn dann nochmal zu einer Computertomographie runterzuschieben oder raufzuschieben, wo das eben im Krankenhaus ist. Und davon wurde dringendst abgeraten und da habe ich schon lange nicht mehr drüber geredet, aber da waren wir schon sehr, sehr stolz, dass wir innerhalb des Hauses auch mit der radiologischen Abteilung das so arrangieren, besprechen konnten, dass die gesagt haben, wir machen das. Das Normale wäre gewesen, dass die sagen, auf keinen Fall bleib uns doch mit diesen Patienten vom Leib, bevor wir uns hier anstecken und auch hier jemand stirbt bei uns. Das war ja zu der Zeit, wo wir alle dachten, auch als Ärzte und Ärztinnen und Pflegepersonal, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir sterben, wenn wir uns da anstecken im Krankenhaus. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Diese Angst ging ja lange um. Und deshalb haben viele ganz am Anfang, als man das noch nicht so genau einschätzen konnte, auch gesagt, jeder Kontakt soll gemieden werden. Und zu der Zeit haben wir wirklich schon angefangen, so. Und warum sage ich das erstmal? Weil das schon auch was Besonderes war in unserem Haus und wir heute wirklich von jedem Patienten von Anfang an wirklich nicht nur ein Röntgenbild, sondern auch ein CT, manchmal auch im Verlauf, darstellen konnten. Und da haben wir natürlich sehr, sehr schnell gelernt, dass das schon sehr besondere Bilder sind. Das ist unzweifelhaft so. Die Bilder waren schon und sind schon anders als alles, was wir kannten. Also wir hatten alle sofort eine Erinnerung an die Zeit der Schweinegrippe, weil die hatte uns schon auch im Krankenhaus beeindruckt, weil da viele junge Menschen so krank geworden waren, auch Schwangere vor allem. Das habe ich in guter Erinnerung, dass schwangere Frauen schwer krank mit schwerer Virusinfektion auf der Intensivstation lagen und auch eine gewisse Sterblichkeit da war. Und da haben wir diese Röntgenbilder und diese CT-Bilder eben von Viruslungenentzündungen schon noch sehr in Erinnerung. Und die hat man sowieso jedes Jahr. Es gibt jedes Jahr Menschen von der Influenza, die eine Viruslungenentzündung bekommen. Aber dies war schon nochmal ein bisschen anders. Mhm. Ja.
Wir haben ja bei Corona dieses Phänomen gehabt, dass teilweise ein positiver Test plötzlich als Diagnose diente.
Ja.
Oder ausschließlich als Diagnose diente.
Ja.
Ich habe immer gelernt, hey, man behandelt keine Laborergebnisse. Und Sie sind Kliniker, jetzt haben Sie auch schon angefangen. Gibt es noch andere Dinge, wenn wir den Test rausnehmen, der jetzt verifiziert oder nicht verifiziert, was da ist? Wenn wir nur darauf achten, was sehen Sie vor sich sozusagen?
Ja.
Was passiert da? Was ist das Besondere an Covid-19, was Sie vorher nicht gesehen haben?
Ja, ich will auch da noch mal kurz kommentieren, was Sie so vielleicht fast leichthin gesagt haben, dass sozusagen der Nachweis eines positiven Tests schon eine Diagnose war. Also das war schon in unserem Krankenhaus auch so, bei den anderen Abteilungen, wie man dann so schön sagt. In unserer Abteilung, wo wir von morgens bis abends über diese Dinge geredet haben, passierte das natürlich nicht. Aber irgendwann war dann jeder positive Test war ein Covid-Fall. Und dann haben wir in allen Besprechungen gesagt, Covid ist das noch nicht. Covid ist das D, steht am Ende für Disease. Mhm. Es ist erst, wenn es ein Disease, wenn es eine Erkrankung ist. Das andere ist erstmal nur ein positiver Test. Das kann vielleicht sogar noch ein asymptomatischer Patient sein, was ja auch ein Problem ist. Asymptomatisch, aber positiv im Test. Da fragt man sich ja, warum haben wir die überhaupt getestet? Wieder ein anderes Thema. Ja, aber da war schon vieles besonders. Also die Leute hatten alle so eine Vorlaufzeit in der Regel, wenn sie Kontakt, viele wussten ja, wo sie sich vielleicht mutmaßlich angesteckt haben, eine Vorlaufzeit von 7, 10, manchmal sogar 12 Tage. Später wussten wir auch, wovon das abhängig ist. Vergessen Sie nicht, mich das nochmal zu fragen,
ja.
Wovon das abhängig ist, wie früh man krank wird und wie stark man auch krank wird. Kann man nämlich selber antworten. Und dann hatten diese Patienten schon fast alle, wenn sie sich denn symptomatisch gemeldet haben, hatten oft einen quälenden Hustenreiz. Und viele hatten schon diese gruselige Dyspnoe, also gruselige Luftnot.
Mhm.
Ja, also es ist nicht so mit diesem, dass die alle so happy waren in ihrem Sauerstoffmangel. Die Patienten, die sich im Krankenhaus vorgestellt haben, meist zumindest im Alltag, beim Gehen, im Haus, im Garten, wenn sie sich schon selbst auch vielleicht isoliert hatten, schon dabei eine Luftnot, ein Gefühl von Atemnot, was sie selber so nicht kannten. Das hatten fast alle Patienten ebenso wie auch diesen Husten. Und dann hatten gerade beim ersten Virustyp haben schon sehr, sehr viele Patienten oft gruselige Albträume gehabt und gruselige Verwirrungszustände. Also das mit dem Wegfall des Geruchsempfindens, das haben wir uns schon natürlich diagnostisch auch, als es noch keinen Test gab, haben wir uns natürlich zunutze gemacht. Wir haben dann so bestimmte Symptome abgefragt. Und wenn die gesagt haben, ja, ich habe jetzt Fieber und ich kann überhaupt nichts mehr riechen und so weiter, dann hatten Sie so eine Vortestwahrscheinlichkeit, nach 2 oder 3 Fragen, eine Vortestwahrscheinlichkeit, wie man sagt, dass das eine Corona-Infektion ist, von nahezu 100%, weil so in diesem Ausmaß haben wir das nie bei anderen Erkrankungen gesehen. Und wenn dann noch andere Sachen dazu kamen, wie eben an Luftnot, die sie vorher nicht hatten, schweren Husten oder vielleicht auch tatsächlich Störungen im zentralen Nervensystem, wie, ja, manche hatten Halluzinationen, manche hatten Angstzustände, aber viele hatten das vor allem nachts. Also ganz typisch zum Beispiel war in der frühen Phase, dass betroffene Menschen nachts aufgewacht sind und sich plötzlich in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr auskannten, vom Klo nicht zurückgekommen sind sozusagen. Solche Sachen, das kam im Anfang schon sehr, sehr oft vor, insbesondere natürlich bei der Primärvariante. Später war das praktisch gar nicht mehr vorhanden, genauso wie auch mit dem Verlust des Geruchssinns, das hatten wir später kaum noch.
Mhm. Ja. Und dann kam ja relativ schnell ja die Frage natürlich auf, also für Sie sowieso als Arzt, wie behandle ich diese Menschen, die da zu mir kommen? Und Sie haben jetzt schon angesprochen, Mörser-Modell, aber also beschreiben Sie gerne, was Sie es gemacht haben. Wie kamen Sie da hin? Also wenn ich es richtig verstehe, waren Sie mit einer Situation konfrontiert, wo nicht klar war, was mache ich jetzt?
Ja.
Aber es geht ja darum, irgendwie herauszufinden, was am besten funktioniert, oder?
Ja, tatsächlich ist das so. Die Voraussetzung war natürlich, das muss man wissen, dass wir schon eine sehr große und sicher besondere Expertise hatten was die Frage angeht, wann und warum soll man überhaupt einen Patienten künstlich beatmen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns schon immer beschäftigt haben. Und ich sozusagen zu der Generation gehöre und zu einem Kreis von Ärzten gehöre, die aufgewachsen sind mit dieser Frage und der Etablierung einer nicht-invasiven Beatmung. Also es ist sozusagen die Generation meines letzten pneumologischen Lehrers, das war in diesem Fall der Professor Köhler. Die haben sich sozusagen schon einen Großteil ihres Lebens damit beschäftigt. Kann man Menschen auch, statt den Tubus in den Hals zu stecken, kann man das vielleicht auch über so eine Maske machen? Nur über die Nase oder über Nase, Mund? Geht das auch? Wann geht das? Wie geht das am besten? Warum hat man sich das gefragt? Will ich einmal kurz ausholen, weil natürlich es so ist, dass so eine Intubation, das weiß man schon sehr lange, mit großen Nachteilen verbunden ist. Warum? Vor allem, weil das immer natürlich einen Tiefschlaf erforderlich macht. Sie müssen die Leute sedieren, nennt man das. In der Presse heißt das ja immer künstliches Koma, aber das ist schon eine komplexe Sedierung, damit sie ihre Eigenatmung ganz aufgeben. Dann sind sie eben gar nicht mehr wach, gar nicht mehr da. Sie können mit diesen Menschen dann nicht mehr kommunizieren, die können nicht selbst essen, die können nicht selbst trinken, die können nichts mehr dazu sagen, was denn jetzt mit ihnen geschehen soll. Wenn sie den Tubus da reingetan haben und diese Sedierung anfahren, ja, dann bricht auch fast immer der Kreislauf zusammen bei nahezu 100% der Patienten. Das heißt, sie brauchen neben der künstlichen Ernährung und der Flüssigkeitsbilanz, brauchen sie dann auch kreislaufstützende Medikamente sowieso. Und dann hat man natürlich ein spätestens nach 5 bis 7 Tagen massiv ansteigendes Risiko für Infektionen, einfach weil dieser Schlauch da rein. Und das Letzte ist, dass wir wissen, wenn man so beatmet und die Lunge und man nicht mehr selber spontan mitatmet, also die Lunge wird nämlich einfach nur ihre Atmung unterstützt, sondern die Maschine übernimmt das eigentlich in der Regel. Man versucht es auch anders, aber in der Regel bei der kontrollierten Beatmung übernimmt die Maschine das eigentlich. Dann wissen wir, dass auch sehr schnell ein Schaden an der Lunge entsteht. Dieser Schaden an der Lunge entsteht durch zu hohe Drücke, die man bei Eigenatmung nicht hat, so große Volumina, und der steht aber auch erstaunlicherweise durch zu viel Sauerstoff, weil die Lunge, fast klingt das immer ein bisschen komisch, denke ich mir, weil die Lunge ein ausgesprochen sauerstoffempfindliches Organ ist. Die Lunge mag nicht so viel Sauerstoff. Mit all diesen Fragen hatten wir uns lange, lange, lange vorher beschäftigt und wir hatten viele Patienten eben schon immer im Haus, bei denen wir diese Maskenbeatmung, nicht die invasive Beatmung gemacht haben. Und jetzt kam also das alles so ganz neu und diese neue Erkrankung und die Empfehlungen waren schon sehr stark. Woher eigentlich? Man sah dieses Desaster in China und da starben die Leute schon, bevor sie überhaupt auf die Intensivstation kamen, bevor sie überhaupt medizinisch versorgt wurden. Weil man hatte am Anfang diese Menge unterschätzt. Haben wir ja Bilder gesehen, wie die Leute dann sozusagen in den Wartesälen und auf den Fluren todkrank lagen und vielleicht auch gestorben sind. Solche Bilder haben uns natürlich sehr stark beeindruckt. Heute wissen wir alles, wie das zustande gekommen ist. Daraus darf man nicht schließen, dass das nun alles so ganz katastrophal war, wie es in dem Moment schien. Mit Bildern kann man Menschen natürlich sehr beeinflussen, siehe Bergamo. Aber da kam das eben, dass man sagt, am besten ist es, wenn man die sofort intubiert. Und wenn du die nicht intubierst, dann scheinen die alle sofort zu sterben. Die Weltgesundheitsorganisation hat das dann auch gesagt. Die Weltgesundheitsorganisation hat natürlich, bevor wir in Deutschland irgendwelche Leitlinien, nennen wir das, von wissenschaftlichen Fachgesellschaften hatten, haben alle geguckt, ja, was sagt denn die WHO dazu? Und die WHO hat sehr früh gesagt, aber das ist ein ganz besonderes Krankheitsbild, so und so. Und dann sollst du eben, damit kein Sauerstoffmangel auftritt, sollst du sehr früh intubieren. Die Empfehlung war ganz klar. Ich will jetzt nicht zu viele Details da erzählen, wo an was das festgemacht wurde, halten wir einfach nur mal fest. Das war eine wirklich so eine strongly recommendation, wie man so sagt, von der Weltgesundheitsorganisation. Und da hat sich natürlich niemand getraut, weil ja auch noch keiner Zahlen hatte, irgendwas anderes zu sagen. Also hat sich weltweit, und das ist der entscheidende Punkt, durch diese Empfehlung der WHO, die übrigens durch nichts natürlich begründet war, einfach so auf anderen Sachen aufbaute, die man schon vorher mal gesehen hatte, wusste und sich dachte, haben wir weltweit eine Strategy of Early Intubation, entwickelt. Also eine Frühintubation. Und das war ein Desaster. Ich sage, habe das auch schon geschrieben, ich sage, für mich war das ein medizinischer Jahrhundertfehler. Warum? Weil ich glaube, dass es primär keinen Grund für diese Empfehlung gab, keine medizinisch haltbare Begründung und dass, wenn man es vielleicht am Anfang dachte, dass es richtig ist, dass man nicht ausreichend es immer wieder hinterfragt und geprüft hat, um es dann auch rechtzeitig zurückzunehmen, also den Alarm wieder zurückzunehmen und sagen, nee, so ist das nicht. Guckt mal so wie immer. Und deshalb, meiner Meinung nach und nach vielen Berechnungen, viele Menschen durch diese Empfehlung zur frühen Intubation gestorben sind. Und wir haben eine Menge publizierte Zahlen, also jetzt nicht aus dem Bauch raus, sondern die Chinesen haben publiziert, sehr früh in den ersten Wochen, die Amerikaner, als New York das große Damara war, ich sage immer, jeder erinnert das große weiße Schiff von New York, ne, wo man dann so zusätzliche Kapazitäten geschaffen hat, in dieser Riesenstadt, auch Beatmungskapazitäten. Zu dieser Zeit haben wir Publikationen, dass die Sterblichkeit in China in der ersten Welle 97% war.
Von den beatmeten
Patienten. Von den beatmeten, 97%, also praktisch alle tot. In New York in der frühen Welle waren es um die 80% tot. In UK war dann schon alles wieder ein bisschen besser, als sie es publiziert haben. Da waren wir schon so bei 65-66%. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das sind ja katastrophale Werte als Ergebnis dieser Empfehlung. Und wenn wir jetzt nicht zu sehr ins Medizinische gehen, muss man einfach mal sagen, da wurde etwas empfohlen, was Ärzte nie gemacht haben vorher.
Ja.
Also man kann das unter sehr vielen Blickwinkeln betrachten. Muss man eigentlich auch. Aber ich will jetzt mal diesen hervorheben, dass Ärzte das nie gemacht haben. Es gab keine Empfehlung, du sollst jemanden immer so früh wie möglich intubieren. Die Empfehlung ist eigentlich immer gewesen, auch in der Weiterbildung, wenn wir junge Leute ausgebildet haben, du sollst möglichst gar nicht intubieren. Das heißt also, nur wenn es unbedingt nötig ist und gar nicht anders zu gehen scheint sozusagen. Natürlich gab es auch immer diese, ja, gib doch einen zu spät. Man kann doch so, ja klar, wenn Sie schon mal reanimieren müssen, dann sind Sie wahrscheinlich gerade eine Viertelstunde zu spät gekommen. Ne? Wenn Sie schon wiederbeleben müssen, dann hätten Sie ihn vielleicht besser eine Viertelstunde vorher intubiert, wenn Sie es denn gewollt hätten, den Patienten wirklich auch ganz zu retten. So, also kam etwas, was absurd war und noch nie da war und was nicht ausreichend begründet war. Und trotzdem hat man eben sehr lange daran festgehalten, wie gesagt. Und bei uns war es eben anders. Wir haben dann sehr früh diese Zahlen gesehen. Und das war ja Ihre Frage, wie kamen wir überhaupt dazu? Ja, wir hatten eben diese Erfahrung mit der nicht-invasiven Beatmung. Wir haben uns dann aber auch sehr schnell, erstens haben wir nachts Videos gesehen, insbesondere von der Zeit, als das in New York losging. Da haben sich, für uns war das dann nachts, haben sich junge Ärzte vor die Kamera gesetzt und haben geweint und haben gesagt, ich muss es tun, weil mein Chef das sagt.
Das hatte ich gesehen.
Aber ich glaube, ich höre auf zu arbeiten, ich will das nicht mehr. Mhm. Weinende Kollegen. Und dann kam natürlich, ja, warum? Und dann haben sie gesagt, ja, weil da kommen Leute, die haben eine Sauerstoffsättigung, die ist ein bisschen unterm Normal, also vielleicht noch 90% oder etwas unter 90%. Lächerlich, also haben wir jeden Tag eigentlich in der Medizin. Aber in diesem Fall, in Verbindung mit einer Corona-Disease sozusagen, einer Covid, niedrige Sauerstoffsättigung, war in den Leitlinien nochmal WHO angefangen, dann später nochmal und sagt, aha, wir sollen die früh intubieren, sonst verlieren die. Und dann haben die da Menschen intubiert, die noch reden konnten, die noch allein gegessen haben, getrunken haben, die reden konnten, die telefonieren konnten, die selber entscheiden konnten. Solche Menschen haben wir früher nie intubiert. Die wir intubieren mussten, wenn es nicht für eine Operation war, das waren Menschen sozusagen, die eigentlich das alles nicht mehr konnten. Und dann wurden die intubiert und dann haben die gesehen, dass die meisten am anderen Morgen oder nach 48 Stunden waren die meisten tot. Die meisten waren schon tot in derselben Nacht. Die haben dann Leuten, mit denen sie noch reden konnten, gesagt, wir müssen sie intubieren, Mr. Miller. Dann solche Beispiele kamen da nachts, die kann man, glaube ich, noch im Netz auffinden. Und Mr. Miller hat gefragt, ja, warum? Und kann ich nicht noch mit meiner Frau telefonieren? Ja, Sie können doch mit Ihrer Frau telefonieren. Dann hat er mit seiner Frau telefoniert und gesagt, die sagen mir hier, ich soll intubiert werden. Und ja, und sie sagt, dann mach das bitte auch, denn ich will dich nicht verlieren. Weil die Menschen nämlich gedacht haben, dass das ihre Chance ist, weiterzuleben. So wurde das gesagt. Nur wenn wir sie intubieren und jetzt künstlich beatmen und über diese Phase rüberbringen, dann haben sie eine Chance weiterzuleben. Und dann haben sie intubiert und dann waren sie am nächsten Morgen tot. Zu einem großen Teil, natürlich nicht alle, aber ein großer Teil. Und das hat die Kollegen es unfassbar entsetzt haben und das muss belastend gewesen sein. Und sie haben sich nicht getraut, das anders zu machen. Das hatten wir alles gesehen und dann haben wir bei uns im Krankenhaus natürlich auch sehr schnell einmal durchgerechnet und haben gesagt, ja, wie soll denn das überhaupt alles gehen, wenn wir jetzt alle diese Patienten, mit denen wir rechnen, wenn wir die an die Beatmung tun, dann sind wir doch nach 2 Tagen sind wir voll. Die bleiben ja alle 10, 15 Tage dran, wenn sie nicht vielleicht eher schon daran sterben, aber abkriegt man sie, wenn man sie überhaupt abkriegt von der Maschine, nicht früher. Und wie soll das gehen? Dann sind wir voll. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir die anderen Patienten, die dann noch kommen, ja auch nicht mehr versorgen. Und den Regelbetrieb, das wäre zu der Zeit auch ein Thema, und das gehört auch zu unserem Konzept, dass wir eigentlich gesagt haben, wir müssen doch versuchen, die normalen Aufgaben des Krankenhauses auch noch leisten zu können. Alle haben dann später von Kollateralschaden geredet. Der Herzinfarkt ging nicht mehr hin, weil für den kein Platz war und der Krebspatient und so weiter. Das haben wir von Anfang an wirklich in unserem holistischen Konzept haben wir das erarbeitet und notiert und haben gesagt, das geht auch nicht. Wir müssen noch immer 1, 2 normale Beatmungsplätze frei haben auf der Intensivstation, falls da ein Unfall kommt. Das bleibt doch gleich die Zahl der Unfälle, falls dann ein Infarkt kommt. Also haben wir gesagt, das geht sowieso nicht mit dem Intubieren. Also machen wir das, was wir können, nicht invasive Beatmung. Und dann haben wir erst eine kleinere und später eine riesige Station aufgemacht. Und wir hätten am Ende, glaube ich, bei uns maximal im Haus, müsste sich jetzt mal vorstellen, normalerweise hat man vielleicht 12, 14, 16 Beatmungsplätze, also eine Intensivstation mit 16 oder 20 Plätzen und Beatmungsplätzen ist schon eine große Intensivstation. Und wir hatten am Ende so etwa über 100 Plätze, wo wir beatmen konnten, aber eben nicht invasiv, aber komplett 80 davon komplett verkabelt wie eine Intensivstation und hatten eine Extrastation eingerichtet, sozusagen eine Corona- oder Covid-Intensivstation. Und da kamen wirklich nur die hin, die auch intensivpflichtig waren. Und das andere hatten wir eben so triagiert, dass wir gesagt haben, kommt auf eine andere Station. Die waren nicht alle auf der gleichen Station, sondern auf mehreren Stationen. Und das Ziel war nicht nur auf der einen Seite die besonders gute oder richtige Behandlung dieser Patienten mit nicht-invasiver Beatmung, sondern das Ziel war eben auch, das Krankenhaus funktionsfähig zu halten. Und das ist uns über lange Strecken gelungen, bis es dann auch so gesetzliche Vorgaben gab, was man im Krankenhaus alles gar nicht mehr darf, weil Patienten damit rechnen müssen, dass sie dich vielleicht da anstecken, was aber bei uns offensichtlich gar nicht bedeutsam war. Ja, so im Wesentlichen hat sich das entwickelt.
Sie haben ja mal im Mai 2023 gesagt, Sie gehen von 20.000 unnötigen Todesfällen in Deutschland aus. Und wenn ich Sie richtig verstehe, müssten wir das jetzt global wahnsinnig aufstocken, wegen einer Fehlbehandlung eigentlich.
Ja, nun ist das wieder so eine Sache, also wir haben auch, ist sowas so, ist das abwegig, das auch justiziabel zu prüfen? Da wird nie was von kommen. Also es gab alle möglichen verrückten Ideen, das muss man schon sagen, bis zum Verklagen ganzer Berufsstände, wie zum Beispiel der Anästhesiologe, ob man nicht eine ganze Fachgesellschaft verklagen kann, weil die zu lange bei dieser Empfehlung geblieben sind, sind andere Dinge justiziabel. Das ist sehr, sehr schwierig, weil Sie dürfen ja nicht vergessen, es gab das Ding von der WHO und es gab dann Leitlinien in Deutschland, die auch regelmäßig aktualisiert sind. Für unsere Gruppe, für mich und alle, die genauso denken, ist das immer im Kern falsch geblieben, auch die Leitlinie, immer, bis heute. Und wir diskutieren bis heute darüber, aber jeder andere Arzt kann natürlich sagen, ich kann mich doch darauf zurückziehen, das ist die Leitlinie und da wird die verfügbare Evidenz, die wir haben, wird dargestellt. Also wenn ich es so mache, kann ich weder medizinisch noch vielleicht eben juristisch belangt werden. Ob das wirklich auch so ist, kann ich nicht am Ende beurteilen, aber das ist so der Alltag. Ein Arzt macht natürlich das, was in der Leitlinie, in der Empfehlung drinsteht, um dann sozusagen damit auch auf einer sicheren medizinischen, aber eben auch juristischen Seite zu sein. Wir streiten uns bis heute darüber, weil wir Kernaussagen in dieser Leitlinie bis zum heutigen Tage falsch finden, Überarbeitungsbedingungen. Aber das ist eben sehr schwierig. Irgendwann kommt man selbst mit Menschen, mit denen man offen und gut diskutieren kann, die bereit sind, alles jeden Tag in Frage zu stellen, an einen Punkt, wo man sagt, jetzt wird's wirklich schwierig.
Also um es nochmal zu verstehen, das heißt, die WHO gibt eine Empfehlung, eine starke Empfehlung raus. Ja. Und gab es am Anfang dann ein deutsches Gremium, wo Ärzte hingeschaut haben, um zu gucken, was sagen jetzt die? Ja. Oder haben die einfach nur zur WHO geguckt, gesagt, okay, WHO, frühe intensive Beatmung, mache ich auch?
Also so eine Vorgabe von der WHO ist immer streng, das muss man schon sagen. Also nicht im Sinne von, die meint es streng,
aber das zählt
sondern
viel.
Das zählt, das ist ja doch vollkommen klar.
Okay.
Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt irgendwie, weil vielleicht haben Sie woanders irgendwas Vergleichbares, was Sie nehmen können, aber jetzt würden wir als deutsche Fachgesellschaft, sagen wir mal, sagen, nee, das, was die WHO da sagt, ist Quatsch. Mhm. Ja, wer traut sich das? Mhm. Und da sind wir auch nochmal beim Punkt, den man eigentlich auch diskutieren muss. Sind eigentlich diese Dinge, die wir heute eigentlich so loben, dass wir über Nationales hinaus etwas Internationales haben, bis dann hin zur WHO, hat das eigentlich nur was Gutes? Mhm. Oder müssen wir nicht heute uns auch mal fragen, ob das nicht auch was Schlechtes hat? Denn wenn diese Primärvorgabe von der WHO kommt, so sie ist qualitativ schlecht, die Evidenz ist schlecht dafür, sie wird dabei herausgebracht. Natürlich muss man wissen, welche Macht das Ding entfaltet, eben weil es von der WHO kommt. Mhm. Ja, und dann es weitergeht. Das ist schon auch nochmal ein ganz interessanter Teil und so ist das eben. Und wenn die europäische Gruppe irgendetwas sagt, hat das auch einen starken Einfluss. Oder früher war das so, wenn die amerikanische Gruppe irgendwas gesagt hat, das ist ein sehr, sehr starken Einfluss. Und wir fühlten uns, um es mal etwas überspitzt zu sagen, wir fühlten uns meistens in Deutschland zu schwach, etwas dagegen zu sagen. Wir haben auch gar nicht versucht, Argumente dagegen zu sammeln. So, insofern ist die Antwort auf Ihre Frage eigentlich ja. Man hat dann sozusagen das schon so zur Kenntnis genommen und hat sich in den ersten Ausgaben der deutschen Leitlinie, heißt das dann, medizinische Leitlinie, dann schon, sagen wir mal, sehr daran auch orientiert. Und im Kern sind viele Punkte gleich geblieben, ja.
Weil ich meine, für mich, der das jetzt 5 Jahre verfolgt, ging es ja immer evidenzbasiert, evidenzbasiert, evidenzbasiert. Und die endliche Abkehr von Eminenzbasiert, von der Autorität, die vermeintlich Recht haben müsste, aber nicht geprüft wird, auch wenn es die WHO ist, möchte ich wissen, ob es hinterlegt ist mit Fakten. Und für mich klingt es jetzt eher wie das Glaube an das große Gremium, die WHO, anstatt zu sagen, also ich habe hier Patienten vor mir und ich mache jetzt das und das, was mir richtig erscheint. Ja.
Also da hat ganz klar Eminenz Evidenz geschlagen, das ist so. Das kann man wohl deutlich so sagen. Und das war vielleicht, ja, das war bei den ersten Leitlinien für Deutschland, die natürlich dann hochrelevant und entscheidend das Handeln deutscher Ärzte eben beeinflusst hat, war bei unseren ersten Leitlinien auch so. Der Punkt ist, dass wir dann bei diesen ersten, die wurden, was viel Arbeit ist, man hat sich schon viel Mühe gegeben in Deutschland, das muss man schon sagen. Wir haben sehr viel Arbeit da reingesteckt, diese Leitlinie zu erstellen, diese Leitlinie immer wieder zu aktualisieren in sehr, sehr kurzen Abständen während der Pandemie. In so kurzen Abständen, wie man das sonst mit einer medizinischen Leitlinie natürlich nicht macht. Die haben eine viel längere Gültigkeit. Das hat man also schon getan. Wir haben dann allerdings bei den ersten Ausgaben dieser Leitlinien, haben wir schon festgestellt, dass es zum Beispiel so etwas gibt wie zirkuläre Zitationen. Das heißt also, Sie gucken dann, wenn eine Aussage da steht und da steht eine Literaturstelle dahinter und dann gucken Sie nach. Dann sollte diese Aussage eigentlich zu einer Literatur oder durch eine Literaturstelle belegt sein, wie Sie gerade gesagt haben. Where's the evidence? Where are the data? Und dann sagen Sie, wenn da steht, man soll möglichst intubieren, wenn die Sauerstoffsättigung, sagen wir jetzt einfach mal, unter 90% ist, die Atemfrequenz und so. So, und dann gucken Sie das nach, ob denn da irgendwo jetzt dann bei 23 eine Literaturstelle ist für eine Arbeit, die das eindeutig zeigt. Oder sogar am besten 3, 4, 5 Arbeiten, die das eindeutig zeigen und alle das Gleiche zeigen, dass das so das richtige Vorgehen ist. Wir haben dann festgestellt, dass dann diese Verweise bei der Literatur auf Empfehlungen anderer Fachgesellschaften hingewiesen haben. Und da wieder aus einer anderen. Das heißt also, Sie haben immer gehofft, jetzt gucke ich mal bei der Literatur, weil man ja darauf verweist, irgendwo muss jetzt eine Arbeit sein, eine wunderbare, tolle Studie, die eine schöne Evidenz zeigt. Und dann haben wir dann nachgeguckt und wieso gab es diese Studie nie? Sondern es gab immer nur einen Verweis auf eine Leitlinie, dann wieder der Anästhesisten oder noch eine andere Gruppe, die da auch schon gesagt haben, man soll besser das und das machen. Ist ein bisschen wie die Sache mit dem Spinat, das kennen Sie ja, ne? Wo wir immer gesagt haben, da sei so und so viel Eisen drin, bis einer das dann nochmal nach... Und jeder hat das zitiert und jeder hat das gesagt, bis einer mal gesagt hat, ich guck's nochmal nach und dann war es eben doch eine Zehnerpotenz weniger. Und so war das eben auch. Das ist ja mal so zirkuläre Zitation, immer wieder, es gab eben gar keine Verweise auf echte Studien und so weiter. Und dann später ist das ein bisschen besser geworden, in den deutschen Leitlinien und man hat auch ein bisschen deutlicher gemacht bei den Kernaussagen, ob es dafür eine klare Evidenz gibt. Also das ist schon so, die guten Leitlinien, die geben dann an, ob es hier eine Evidenz gibt oder ob es eine Abstimmung gegeben hat. Und das wurde dann immer besser. Aber es blieb im Kern dabei ein paar Aussagen, die wir überhaupt nicht teilen, für die es eben auch tatsächlich bis heute keine Belege gibt im Sinne von wissenschaftlicher Evidenz, wo aber die Mehrheit der Experten, die mitgearbeitet haben, gesagt haben, wir müssen das trotzdem so empfehlen. Ja.
Jetzt hat ja Mehrheit nicht unbedingt was mit Wahrheit zu tun. Sie haben in dieser Art und Weise zu behandeln, nehme ich mal an, auch kommuniziert und publiziert. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass Herr Spahn und Herr Laschet bei Ihnen waren. Wie war jetzt die Reaktion der Fachwelt, aber auch der Politik auf die Art und Weise, wie Sie mit den Covid-Patienten umgegangen sind?
Manchmal fasse ich das so zusammen, wir sind schon alle miteinander, also auch die Leute, die im Team waren bei uns, wir waren wirklich ein wirklich sehr, 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 sehr gutes Team zu dem Zeitpunkt. Gott sei Dank trat das alles auf, als wir sozusagen einen Höhepunkt an Expertise und auch Teamgeist hatten. Da haben wir wirklich Glück gehabt, dass die Pandemie genau wirklich mich in einer Zeit erwischt hat, wo ich schon über 60 war, ja, sozusagen, und schon ein bisschen sozusagen auch, ja, vielleicht ein gestandener Teamchef war und wirklich aber auch ein großartiges Team hatte. Wir haben es überstanden, aber die Zeit war irre schwer, weil natürlich alles Mögliche passierte. Ja. Also da gab es natürlich Anfeindungen, Beschimpfungen. Im Anfang gab es Anrufe aus verschiedenen Kliniken, ob wir wirklich noch alle beieinander hätten. Und ganz am Anfang wirklich auch Leute, die uns angerufen haben, ob sie oder du sagten, Thomas, bist du verrückt? Das ist doch ganz klar, guck dir doch mal allein die Röntgenbilder an. Diese Leute muss man doch intubieren, das ist doch ein ARDS. Und dann wusste ich auch manchmal gar nicht, weil die Leute so entsetzt waren über das, was wir gesagt haben, dass ich gar nicht wusste, was man da manchmal erwidern muss. Da war schon Hass, Entsetzen und da wussten sie auch wirklich gar nicht, wie sie die eingefangen kriegen, die Kollegen. Also manche waren außer sich. Das war, glaube ich, im April der erste nicht wissenschaftliche Artikel darüber war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
April 2020.
Ja, ganz genau. Und das war sehr, sehr mutig von Herrn Rüdiger Sold damals. Sehr, sehr mutig, weil er gar nicht eigentlich fürs Wissenschaftsressort zuständig ist, sondern für Baden-Württemberg. Und unter der Überschrift, es wird zu viel oder zu häufig intubiert, zu viel intubiert wahrscheinlich, war die Überschrift. Und das war unfassbar mutig und das war der erste Artikel. Dann weltweit aber, insofern, das habe ich ihm dann auch geschickt, um ein bisschen Mut zu machen für diesen Artikel, gab es dann schon etwas, eben viel eher als in Deutschland, weltweit, auch in Amerika, gab es dann schon Artikel, intubieren wir zu viel. Mhm. Also die Amerikaner haben das dann schon auch in ihren Fachzeitschriften gemacht. Und das zeigt eben auch diesen Unterschied und wie verhaftet wir vielleicht in Deutschland sind. Da kamen, die habe ich natürlich alle gesammelt, auch oft zitiert, kamen in Amerika in den Fachzeitschriften und in den Boulevardzeitungen, egal, und New York Times und alles stand schon, wir zu viel intubiert oder maybe und da sterben aber viele und ist es wirklich so, dass das Leben nur von der Beatmungsmaschine abhängt, wie der New Yorker Bürgermeister gesagt hat, ich kann nur die retten, für die ich eine Maschine habe, die anderen müssen dann eben leider sterben, hat er gesagt. Das zeigt ja auch sehr deutlich, wie man damals dachte. Das hat er laut und deutlich und auch im Fernsehen gesagt. Und das war eben schon eine schwierige Situation. Und Rüdiger Sold hat sich da als erster sozusagen getraut. Eine schöne andere englische Überschrift war Every Goliath Needs a David. Und damit war also gemeint, also der Goliath ist natürlich die klassische Intensivmedizin, auch in den Staaten und englischsprechenden Ländern. Und der David ist sozusagen erstens jemand, der als Arzt vielleicht anders denkt, gegen den Mainstream denkt, gegen die Masse denkt oder vielleicht aber auch ein kleineres, feineres Verfahren wie die nicht-invasive Beatmung. Habe ich immer sehr geliebt. Jeder Goliath braucht einen David, finde ich toll. Bis heute. Ja, aber das war schon sehr, sehr schwierig. Es gab enormen Gegenwind und dann natürlich, das kann man auch irgendwie noch verstehen, also nicht verstehen kann ich, dass es so gar keine Diskussion gab. Auch Kollegen, die wirklich befreundet mit uns waren, haben uns schon sehr, 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 sehr stark beschimpft. Und dann fanden sie es natürlich auch ganz falsch, dass wir damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Wir wiederum hatten uns das gut überlegt, weil wir gesagt haben, wir müssen damit an die Öffentlichkeit, weil es sterben Menschen vielleicht unnötig.
Ja, es gibt ja Menschenleben.
Hier, so ist das. Aber auch das ist natürlich eine Diskussion bis heute. Soll man mit medizinischen Zweifeln an die Öffentlichkeit gehen oder nicht? Also da finden Sie das Lager der Ärzte absolut vollkommen gespalten. Ganz viele haben gesagt, das geht niemandem was an, das diskutieren wir untereinander. Nur Ärzte und wenn man das nach draußen trägt, verunsichert man die Menschen. Und ich habe gesagt, ja, genau wie Sie, es geht um die Menschen. Wir sind doch nur für die Menschen da, also kompensieren wir das. Und ich habe auch immer gesagt, den Menschen kann man mehr zumuten, als manch einer denkt. Und deshalb muss man sie mitnehmen. Und wenn ein Mensch verunsichert ist, ist das nicht das Ende aller Tage, sondern vielleicht der Anfang einer neuen Geschichte. Menschen müssen ja auch manchmal verunsichert sich fühlen. Ja, aber in die Medizinern wollen sie vertrauen. Ja, aber dann habe ich gesagt, können sie aber nicht. Sieht man ja gerade an uns, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Also ganz heftiger Disput allein deshalb. Auch da hat jemand sogar etwas publiziert in unserer deutschen Fachzeitschrift, wo er gesagt hat, das wäre unmöglich von Herrn Vossa, dass er sich an die Öffentlichkeit wendet und ans Fernsehen. Das wäre ganz falsch und das dürfte er nicht. Und also mir drohte schon Exkommunikation, muss man schon sagen. Und zum Thema selber sind wir dann eben auch nicht weitergekommen. Ja, das war schon wirklich eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit. Mit Recht haben natürlich dann viele Kollegen, das muss man ihnen zugestehen, gesagt, ihr müsst dann aber eure Daten und euer Vorgehen auch mal publizieren. Haben wir dann auch gemacht, weil das muss man tun. Da haben die Kollegen wirklich Recht gehabt. Irgendwann muss man ja wirklich die Daten auch liefern. War aber natürlich schwierig, denn man muss sich vorstellen, welchen ungeheuren Versorgungsaufwand wir damals in dem Krankenhaus hatten, weil, wie gesagt, wir uns ja nicht nur um diese Patienten gekümmert haben, sondern um die ganzen Abläufe, Testzelt draußen vorm Krankenhaus, gestuftes Konzept, wer geht nach Hause, selbst die, die nach Hause gegangen sind, haben wir per App sozusagen weiter angebunden, ja, andere leicht krank auf eine Station, mittelschwer krank auf eine andere, schwer krank wieder auf eine andere mit der Durchlässigkeit. Also das war schon ein Riesenaufwand. Und dann noch nebenbei die Daten wirklich zu sammeln und dann auszuwerten und zu bringen, das hat ein bisschen gedauert. Aber dann irgendwann haben wir eine Kasuistik geschrieben. Die hat dann später sogar einen Preis gewonnen. Eine Kasuistik, an der wir beispielhaft schon mal geschrieben haben, wie wir es denn machen, damit die Leute wirklich da schon mal was nachlesen konnten, ganz genau, wie wir es machen. Und dann haben wir zusammen mit den Schmallenberger Freunden, Schmallenberg Kloster Grafschaft, mit Herrn Professor Dellwig und seiner Gruppe, weil wir es genau gleich gemacht haben in den beiden Krankenhäusern, zusammen dann über 78 Leute berichtet erst einmal. Und das wurde international angenommen. Und das war sofort wieder ein Skandal. Also es war im European Respiratory Journal, wurde es angenommen, Open Research. Wir reichen das da ein über erstmal nur 78 Patienten aus zwei Krankenhäusern, was wirklich nicht viel war. Und da kam so eine Sterblichkeit von, ich glaube, 8% raus an der Maschine. Beziehungsweise, nein, falsch, 8% bei allen, die so schwer krank waren, dass sie intensivpflichtig waren und man sie in irgendeiner Form beatmen müsste. So, also unter nicht-invasiver Beatmung, weil wir haben praktisch dann keinen, primär niemanden intubiert. Also Sterblichkeit bei den Schwerstkranken ungefähr 8%. Wir reichen das ein und da ruft am nächsten Tag schon der international verantwortliche Herausgeber an und hat gesagt, das wäre dermaßen bedeutsam. Er würde es auf seine Verantwortung, bevor das große Review-Verfahren, Peer-Reviewed, stattfindet, würde er es dann annehmen und sofort publizieren, weil er gesagt hat, das ist in dieser Phase weltweit so wichtig, eure Informationen und eure Daten, dass wir das machen. Daraufhin gab es natürlich wieder, und wir waren froh, dass wir es raus hatten, auch ein bisschen stolz auf diesen Kommentar, fanden das richtig so. Und dann gab es natürlich, alle haben das gelesen, auch in Deutschland. Und dann gab es aus Deutschland wieder eigentlich ausschließlich nicht das Angebot einer Diskussion, sondern es gab ausschließlich wirklich Gegenwind, wie man das so sagt. Da haben sich gleich mehrere Universitätsprofessoren zusammengetan, sozusagen von München bis insbesondere auch Charité hier. Ganz dabei, sehr engagiert hier aus der Charité, auch der Gegenwind, wenn ich das so sagen darf. Und hat dem Herausgeber geschrieben, wie er denn eine so bekloppte Arbeit überhaupt publizieren könnte, die wieder alle Vernunft wäre und die Daten wären nun wirklich auch nicht so überzeugend und so weiter. Also da war sehr viel Kritik. Die eine Kritik musste man schon ernst nehmen und da musste man was gegen sagen. Andere Kritik war eher so, wir wollen das alles so nicht. Und wir haben dann auch tatsächlich auf die Bitte des Herausgebers und auf diesen Leserbrief, der wirklich eine konzertierte Aktion von Lehrstuhlinhabern waren, die gesagt haben, ja, ich sag das mal so deutlich, where the fuck is Vossa oder who the fuck is Vossa and where the fuck is Merz?
Was erlauben die sich?
Ja, genau. Mhm. Was sind das für Wichtel da? in dieser uralten Lungenklinik da. Die sollen sich mal weiter mit Tuberkulose beschäftigen und hier nicht die ganze Welt nervös machen. Mhm. Das war so der schwerste Moment wahrscheinlich. Aber dann haben wir alle Fragen, die auch der Herausgeber uns geschickt hat, haben wir das alles auch mit Herrn Dellwig, haben wir das alles beantwortet. Und dann kam eben auch nichts mehr, weil man sozusagen dann weitere Diskussionen schuldig geblieben ist, weil wir schon sehr, sehr, sehr viel zitieren konnten und unsere Vorgehensweise schon gut belegen konnten. Und da war einfach nichts dran zu rütteln. Letztlich an unseren Daten war nichts zu rütteln. Und am Ende, und das muss ich noch einmal erzählen, am Ende, wie kommen wir auch überhaupt so eine konkrete Berechnung? So ganz wohl ist mir nie dabei, wenn man sagt, wie viel tausend Menschen vielleicht, weil man es ja nie so ganz genau weiß. Also ganz wohl ist mir mit so einer absoluten Zahl nicht. Wie kam es überhaupt dazu? Wir haben dann das gesehen, dass irgendwann es eine Publikation gab, die für uns sehr gut war. Und zwar eigentlich von jemandem, der eigentlich so als mein oder unser besonderer Kontrahent galt. Das war Professor Kluge, auch Herausgeber der Deutschen Leitlinie, Hamburg-Eppendorf. Große internistische Intensivstation und große Beatmungsstation. Wirklich riesige Intensivstation. Herr Kluge sicher jemand, der für die pneumologische Intensivmedizin auch steht in Deutschland. Überhaupt gar keine Frage. Und er war in allen Diskussionen sozusagen ein bisschen der Kontrahent zum Mörs, weil er gesagt hat, wir machen das so und der Leitlinie habe ich auch nochmal geschrieben und so weiter und so fort. Und dann gab es aber aus dem Team von Herrn Kluge, also aus Hamburg-Eppendorf, gab es eine Arbeit, die ist in einem australischen Journal publiziert. Weiß nicht so genau warum, aber es ist ein angesehenes Journal, Australian Journal. Und ein bisschen, wenn ich das so mit einem Schmunzeln sagen darf, heute würden die wahrscheinlich sich freuen, hätten sie diese Arbeit nicht publiziert. Weil diese Arbeit ist, also unserer Meinung nach, nach unseren Recherchen, die einzige publizierte Arbeit, die wirklich genauso viele, nämlich praktisch alle Details enthält, wie unsere Publikation. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie nicht alles dazu schreiben, welcher Altersgang dabei war, wie alt die Leute waren, welche Komorbiditäten die haben, wie die Sauerstoffsättigung war. Wie war sie denn wirklich, die Sauerstoffsättigung? Nämlich zum Zeitpunkt, wo sie sagen, jetzt muss er intubiert werden. Mhm. Jetzt müssen wir, Barucha, müssen wir jetzt intubieren. So, wie war die Sättigung? Solche konkreten Fälle haben wir ja heute noch jede Menge, wo man sich an uns wendet. Und das hatten die geschrieben. Und wir kennen bis heute keine Arbeit, wo das so konkret geschrieben war. Das heißt, ausgerechnet aus dieser Arbeit unseres argumentativen Gegners in Eppendorf haben wir eine Arbeit, wo wir genau sehen, guck mal, die waren praktisch genauso vom Alter, genauso krank wie unsere. Und wir wissen auch genau, wie bei denen der Sauerstoffwert, Sauerstoffsättigung war, als sie gesagt haben, jetzt wirst du intubiert. Also ist das eine Kohorte, die man direkt mit unserer vergleichen kann. Hm. Wahrscheinlich die einzige auf der ganzen Welt nach Publikationen. Jedenfalls haben sie uns diese geliefert. Und wir sagen, es ist direkt vergleichbar im Schweregrad. Unsere waren aus Mörs sogar noch ein bisschen schwerer krank. Und bei uns kommen 8% Sterblichkeit raus und in Hamburg-Eppendorf über 30%. Ja, mehr.
Ja.
Und jetzt kann man natürlich sagen, welcher Faktor liegt dazwischen? Da liegt ein Faktor 5, also bei 40% war es eigentlich. Versuche immer auch die anderen noch nicht ein bisschen gut zu reden sozusagen. Faktor 5 ungefähr. Und jetzt kann man dann darauf basieren, kann man ungefähr gucken, wie wir sind denn eigentlich überhaupt beatmet worden und so weiter, kann man ungefähr errechnen, wie viel vielleicht unnötigerweise gestorben sind. Aber nochmal, das ist schon ein sehr harter Vorwurf. Meine Aussage, es war ein Jahrhundertfehler, was da alles passiert ist in der Medizin, dabei bleibe ich. Mit dieser Zahl, da würde ich jetzt nicht so von Haus zu Haus marschieren wollen. Aber nochmal, es gibt diesen direkten Vergleich mit einer Kohorte aus Hamburg-Eppendorf. Das ist publiziert, unseres ist publiziert, nicht depubliziert worden. Das kann man vergleichen. Und das sieht man eben, was rauskommt. Und dann gilt irgendwann natürlich auch das Argument nicht mehr. Uns hat man natürlich immer gesagt, überall übrigens wirklich, ob das Boulevard war, Fernseh, Zeitung, Radio, unsere Fachgesellschaften. Es war immer das Argument am Ende, ja, eure sind halt nicht so krank wie unsere.
Also kann man nicht vergleichen.
Ist ja immer, oder? Ja. Da kommen sie auch, würden sie auch sofort sagen, kann man es überhaupt vergleichen? Mhm. Und jede Abwehrmaßnahme ist natürlich immer sofort, kann man doch gar nicht vergleichen. So. Und da war eben, ja, also hör mal, also hier, ich leite eine Universitätsklinik, die sie zu mir kommen. Das ist aber schon eine andere Erkrankung als die du da behandelst. So. Aber das natürlich konnten wir es nachweisen, weil es dokumentiert ist, dass es nicht so ist. Und zweitens muss man noch wirklich sagen, es gibt gar keinen Grund, denn die deutschen Universitätskliniken versorgen in erster Linie alle erstmal Menschen aus ihrem Sprengel. Alle deutschen Unikliniken. Alle. Hamburg-Eppendorf genauso. Und dann haben sie natürlich ein paar mehr Sekundärzuverlegungen, aber primär versorgen sie ein Stadtgebiet. Genau wie jedes andere Krankenhaus auch. Und dann kann man das mit dem Schweregrad auch noch nachgucken. Und dann irgendwann, wenn die Zahlen immer größer werden, als wir dann auch am Ende so bei 500 waren, und wir hatten, glaube ich, am Ende etwas über 500, Sterblichkeit ist immer bei 8% bei uns geblieben. Ja, wenn sie bei so großen Zahlen sind, dann stimmt das auch nicht mehr, dass einer sagen kann, meine sind viel kränker als deine. Das kann mal phasenweise sein, aber in the long run ist das praktisch nicht so.
Aber liegt da drunter nicht ein bekanntes Phänomen, dass Mediziner, aber andere natürlich auch, fühlen sich doch bestimmt gekränkt oder auch in ihrer Ehre verletzt, wenn es sein könnte, dass sie im besten Wissen und Gewissen, nehmen wir mal an, etwas getan haben, was dann schlussendlich doch nicht so heilbringend oder medizinisch sinnvoll war, wie sie es immer dachten. Sie müssten ja eingestehen, Mist, habe ich einen Fehler gemacht, der hat Menschenleben gekostet.
Ja.
Kann das ein Mediziner im Allgemeinen?
Also das ist eine schwierige Frage, aber das Ganze ist natürlich genauso, wie Sie es sagen. Und natürlich haben Freunde aus anderen Fachbereichen haben mich immer gefragt, ja Thomas, wie kann das denn sein? Irgendwas kann doch nicht stimmen. Ja. So der Außenstehende sagt, kann doch nicht stimmen. Thomas, entweder du hast nicht recht,
ja. So
es stimmt gar nicht, was du sagst, oder die anderen, das kann doch nicht sein, dass sie dann nicht irgendwann auch sagen, ja so ist es. Denn die können sich, man kann zwar verstehen, dass die dann weiter dich nicht mögen und sagen, der Thomas ist doof und der Thomas hat Unrecht. Aber es geht ja um die Menschen und das kann ja nicht anders sein. Ja, das ist schwierig und wir haben da oft drüber nachgedacht. Woran liegt das? Wahrscheinlich kann jeder Mensch das eher nachempfinden, als dass man es gut in Worte kleiden kann. Auf der persönlichen Ebene ebenso wie auf der Vertretungsebene, dass man für eine Fachgesellschaft steht. Ne? Stellen Sie vor, Sie sind Vorstand einer Fachgesellschaft oder so. Hat man natürlich, wie gesagt, ebenso wie auf der persönlichen Ebene, hat man natürlich immer emotional, sagen wir mal, einen Drang, dass man diese Dinge erstmal nicht so zulässt und weiß natürlich, dass das schwierig ist, einen Fehler zuzugeben. Dann gibt's natürlich auch ganz, sagen wir mal, ganz klassisch politische Gründe natürlich der Selbstimmunisierung, dass man sagt, wir nicht. Wir sind so in der Art nicht fehlbar. Fehlbar ist der Einzelne, aber wir sind nicht fehlbar. Und dann gibt es ja auch tatsächlich Menschen, die glauben, dass wenn viele das Gleiche sagen, dass es dadurch einen höheren Wahrheitsgehalt bekommt. Da muss man sich dann schon ein bisschen mit kritischem Rationalismus beschäftigen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ein Großteil auch der gebildeten Menschen in Deutschland, auch der Mediziner, glauben, dass je mehr Menschen etwas sagen, desto näher kommt man an die Wahrheit daran. Ich glaube schon, dass das so ist. Und da gibt es wiederum andere, so wie wir, die es immer genau umgekehrt denken. Wir sind immer schon, wenn es ganz viele sagen, dann sagen wir schon immer, oh, da muss man jetzt aber überhaupt nochmal überprüfen, ob das wohl stimmt. Mhm. Ja. Also insofern glaube ich, das ist eine schwierige Sache und da hängt ja auch manchmal das Überleben und die Reputation einer ganzen wissenschaftlichen Fachgesellschaft dran. Heute ist es so, dass wir uns zwar immer noch um ein paar wesentliche Dinge in der Physiologie dieser Medizin und vor allem was den Sauerstoff angeht, den Sauerstoffbedarf eines Menschen angeht, dass wir uns da schon noch immer streiten. Aber die meisten sagen jetzt, naja, diese Diskussion ist eigentlich zu Ende, denn wir haben es eigentlich immer so gemacht wie Fossa. Mhm. So. Und wir sagen, mehr kann man jetzt, glaube ich, auch nicht erwarten. Uns geht es mehr jetzt noch um den wissenschaftlichen Disput zu ein paar Kernthemen. Da publizieren wir immer noch und versuchen gerade eine Arbeit, die super geworden ist, eigentlich zu publizieren. Und keiner will sie nehmen, weil sie so wirklich in die Grundfesten hineingreift und sie erschüttert nochmal. Mhm. Ja.
Ich will mir noch einen Widerspruch, für mich einen scheinbaren Widerspruch ansprechen.
Ja.
Sie haben ja gesagt, auch also die Pandemie, der Pandemiebegriff. Und Sie haben mal im Dezember 2020 gesagt, wir bereiten uns auf eine Katastrophe vor.
Ja.
Im Krankenhaus.
Mhm.
Jetzt, wer sich mit den klinischen Daten, die ja das RKI schon erhebt, also Severe Acute Respiratory Illnesses, also schwere Atemwegserkrankungen, Atemwegserkrankungen, dann kann man, wenn man nur diese Zahlen anguckt, aber sie waren ja vor Ort, sieht man keine besonderen Auffälligkeiten über die Jahre. Es sind in diesen Tabellen und Diagrammen, würde man, wenn man nichts wüsste, medial oder was auch immer, würde man es nicht finden. Auch ist es so, dass die, jedenfalls laut DIVE Intensivregister, die Auslastung der Intensivstation über die ganzen Jahre konstant war und es gab nie eine bundesweite systematische Überlastung. Und Sie bereiten sich im Dezember 2020 sagen auf eine Katastrophe vor. Ich muss noch ein paar Dinge dazu sagen. Ich habe mit Ioannidis auch gesprochen. Er sagte, man kann wirklich sagen, im April 2020 konnte man sicher sagen, dass es wie mit einem Virus zu tun haben, der nicht alle gefährdet, sondern nur ein paar. Wir hatten Februar 2020 ein Kreuzfahrtschiff Princess Diamond. Da hat er gesagt, wahrscheinlich haben wir es mit einer grippeähnlichen Infection Fatality Rate zu tun. Für mich ist dieser Widerspruch bisher unaufgeklärt. Sie sagen im Dezember 2020 noch, wir bereiten uns auf eine Katastrophe vor. Und dann gibt es jemanden wie Ioannidis und andere, die sagen im April 2020, es ist gefährlich, aber nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen.
Ja.
Wie ist der aufzulösen, der Widerspruch? Ja.
Also, das ist etwas, worüber ich diese Stelle Ihres Interviews mit Ioannidis habe ich dreimal wiederholt. Und Sie haben das auch Ioannidis gefragt, richtig?
Ja, natürlich. Ich frage jeden meiner Gäste.
Ja, und das ist auch gut und richtig. Und wir haben oft auch in unseren engeren Kreisen unsere Diskussionen und zum Beispiel Herrn Frank, den Sie auch gut kennen, der das auch immer wieder sagt. Und ich glaube, dass die Antwort darauf sehr einfach ist. Und ich fand eigentlich auch, und deshalb bin ich froh, dass Sie mir die auch stellen, denn ich, Frank, auch das... Herr Ioannidis hat das ja betrachtet das ja mit einer unglaublichen Ruhe und Souveränität aus den Zahlen heraus, die wir ja alle praktisch bewundern. Das muss man schon sagen. Aber jetzt bin ich doch froh, dass Sie mich fragen und ich etwas dazu sagen kann. Ich glaube, und das glaube ich versteht auch jeder, dass es eine Diskrepanz natürlich geben kann, immer, und auch in diesem Fall gibt, zwischen dem großen Blick und der großen Zeitspanne und dem kleinen, detaillierten Blick und der kleinen Zeitspanne. Das ist ein bisschen was wie mit den Mittelwerten. Ja? Wenn Ihnen jemand sagt, dieser Fluss ist im Mittel 1,30 tief, dann sollten Sie nicht versuchen, zu Fuß da durchzugehen. Weil die Gefahr, dass sie da absaufen, da wo er 2,60 ist, ziemlich groß ist. Verstehen Sie? Aber erst denkt man, das ist nur 1,30. Ein bisschen so ist das. Und mir ist das vollkommen klar und ich habe auch null Zweifel an den Zahlen, auch die Ioannidis-Zahlen zur Infection Fatality Rate kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß aber auch, dass wenn man auf einzelne Gruppen mal geguckt hat, dass das natürlich da anders war, schreibt er ja auch. Also eine generelle Infection Fatality Rate kann man sowieso völlig vergessen. Genau. Sie muss sie komplett altersbezogen machen, weil sie von gar nichts bis dann doch über eins geht. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und dann ist es nicht mehr wie bei der Grippe. Ja, schon ein bisschen anders, wenn auch ähnlich. Und jetzt zu den Auslastungen ist es genauso, als man im Fernsehen sagte, in München kommen jetzt gerade Flugzeuge, um Patienten dort von der Intensivstation zu holen und auswärts irgendwo anders hinzubringen, habe ich gesagt, ja, die werden heute und morgen vielleicht da 5 oder 6 oder 10 Patienten wegfahren und übermorgen ist das alles vorbei, weil jetzt gerade mal so viele gekommen sind. Und das, glaube ich, ist genau der Unterschied. Es gab Intensivstationen, die ein paar Tage hatten, wo sie echt gestöhnt haben. Dann haben sie natürlich so gestöhnt, dass alles gehört haben. Klar, dann haut jeder so laut auf den Busch, wie es nur eben geht und möchte das gerne gewusst wissen sozusagen, ja, dass alle das jetzt auch wahrnehmen. Und das ist das mit den Intensivstationen und das ist das eben auch mit der wahrgenommenen Sterblichkeit. Und man darf auch nicht, wenn man diese Zahlen jetzt sieht, dann wirken die tatsächlich ein bisschen auf Pfleger und Krankenschwestern auch ein bisschen arrogant und abgehoben. Denn tatsächlich gab es ja überall auch Pfleger und Schwestern und Ärzte, die am Ende waren, die ein paar Tage gesehen haben, wie einer nach dem anderen, jeden Morgen kommen sie und wieder ist einer tot von denen, die da waren. bisschen auch der Sache geschuldet, die ich vorhin gesagt habe. Eben. Aber ja, natürlich. Aber Fakt ist ja, dass sie es ja erstmal so erleben. Nicht jeder hat das ja verstanden. Und bei uns im eigenen Haus, wir haben auch Kritik aus allen möglichen Abteilungen gehabt und auch vom Pflegepersonal gab es bis heute auch Leute, die gesagt haben, das wäre alles falsch, was wir getan hätten und, obwohl sie es gesehen haben, was da passiert. Aber nochmal, es gab eben da Phasen, und das ist ja so, das ist ja Augenzeugenwissen, und das habe auch ich ja gesehen, da kommen Patienten, werden intubiert, sind am anderen Morgen tot. Kommt der nächste, wird intubiert, übermorgen tot. Das ist schon ein enormer Eindruck gewesen, und der hat ja auch nicht getäuscht, der ist so. Aber es war eben immer nur, und dann ist auch eine Intensivstation auch schnell unfähig, dann melden die sich ab und sagen, hier geht gar nichts mehr. Aber dann ist das, sagen wir mal, wenn es montags so war, ist das mittwochs oder donnerstags schon wieder vorbei. Also, fokussiert an einzelnen Plätzen, mal hier, mal da. Als das in München so schlimm war, war es bei uns, glaube ich, gar nicht schlimm und dann wieder umgekehrt und Ost und West auch sehr wechselnd. Sehr fokussiert. Und dann immer nur für kleine Zeiträume gab es diese Sachen, die schon uns alle sehr belastet haben. Und das fällt dann insgesamt über ein Jahr gesehen, wenn wir das gucken, so wie Sie es gerade ja zitiert haben, fällt es dann überhaupt nicht mehr auf, sondern hat man vielleicht sogar das Gefühl, dass es wenig ist. Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel ist mir ja auch klar, dass das mittlere Alter der Menschen, die da gestorben sind, über dem der Lebenserwartung von
83 Jahre ungefähr.
83 Jahre da drüber lag. Also die Menschen älter waren, die an Corona sozusagen im Mittel älter waren, die an Corona gestorben sind, als die Lebenserwartung in dieser Gruppe. Ja, das sagt natürlich auch etwas. Während man aber in der Klinik war, hat man natürlich zumindest auch den ein oder anderen nicht so alten gesehen. Noch einmal, das, was Sie heute sehen, was Sie vielleicht morgen sehen, relativiert sich, wenn Sie 100 gesehen haben. Und auch stark relativiert es sich natürlich, wenn Sie anschließend 100.000 oder 1 Million analysieren. Das ist eben genau das mit der Statistik. Und so erklärt sich, glaube ich, das ganze Problem. Und manche haben natürlich ihren Panikfaktor gerne aufrechterhalten, obwohl schon längst alles wieder zur Ruhe kam. Und dann nochmal auch die Bilder, nicht nur die man dann am Fernsehen sah, Bergamo, New York und so weiter, hat ja alle Menschen massiv, ja das konnte man ja geradezu propagandistisch nutzen. Der Effekt dieser Bilder ist ja propagandistisch nutzbar, so eindrucksvoll war das. Und man weiß ja auch, wie die Psyche der Menschen funktioniert. Aber im etwas kleineren ist es eben auch so, wenn ein Arzt und eine Schwester vor Ort gerade mal für ein paar Tage so eine Überlastung sieht und da viele Menschen kommen. Und sobald da nur einer mal dabei ist, der vielleicht 40 Jahre war, dann sagen die, jetzt haben wir auch die Jüngeren. Mhm. So, am Ende war es vielleicht der eine von einer ganz großen Zahl. So erklärt sich das alles und wir alle müssen ja schon sagen, dass wir uns, glaube ich, so geht es mir und ich glaube, da spreche ich für viele, dass wir diese Diskrepanz zwischen dem, was die Zahlen hergeben, was Herr Ioannidis auch sagt, also eine Infection Fatality Rate von nur 0,1 über alles, wenn auch sehr altersabhängig, ein unglaublich hohes mittleres Alter und so weiter, dass das uns, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, dass uns das allen, die im Alltag auch tätig waren, fast ein bisschen zynisch vorkommt.
Ja, ja.
Das, ne?
Verstehe ich schon.
Aus diesen Gründen, weil wir es anders gesehen haben. Ja. Ne? So, und andere Eindrücke hatten. Und da muss man sich dann auch als Arzt, und so mache ich das auch, muss man sich einfach frei machen und sagen, ja, so ist das eben. Ich verstehe das jetzt. Der Eindruck, den ich gerade hatte, persönlich ist ganz anders. Manchmal gehen sie auch irgendwas angucken irgendwo und sagen, das ist ja furchtbar in der Stadt. Ja, und dann kommen sie irgendwann nochmal wieder und kriegen andere und dann sagen, 99% aller anderen Besucher sagen, es ist eine großartige Stadt. Sie haben vielleicht gerade einen schlechten Blickwinkel gehabt oder selber einen schlechten Tag und so weiter. Also all diese Phänomene, so will ich das mal sagen, diese Phänomene erklären sich gut. Die Zahlen sind jetzt da und die sind auch ziemlich verlässlich. Bedauerlicherweise haben wir ja ganz viele Zahlen, die wir gerne hätten, haben wir ja nie bekommen. Insofern sind diese Zahlen, ja, sagen wir mal, schon, glaube ich, ausreichend gut belastbar. Und das wird der Ioannidis schon sehr sauber aufgearbeitet haben und so. Aber inzwischen gehe ich auch so weit, wenn alle jetzt zum Beispiel auch gerade den John Ioannidis zitieren, mit einer Infection Fatality Rate von 0,1. dann sage ich auch, das sollte man nicht tun. Und da würde er mir wahrscheinlich jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, da hast du recht, Thomas. Denn was sagt uns das im Mittel 01? Wir wissen, dass bei den Alten sie, glaube ich, bis 3 ging oder so und dann unter 20 bei 0,01 war.
Ja, es gab einen Faktor von 1000 fast, wenn so, man die beiden Extremer nimmt.
Genau,
ja.
So. Und das ist die Wahrheit. Und wir versuchen das alles immer so irgendwie zu griffig zu vereinfachen, damit man dann vielleicht, wenn der nächste Journalist nicht so wie Sie detailliert interessiert und mit Ruhe daherkommt, dass man sagt, hier Infection Fatality war 0,1. So, das ist ja auch nicht die Wahrheit. Das ist nur eine mathematische Zahl, eben so ein Mittelwert. Gibt's gar nicht. Also wir müssen den Range wissen. Und das sage ich immer, warum ist das wichtig, das so zu machen? Weil das ja eigentlich die Wahrheit ist, dass es altersabhängig betrachtet werden muss. Und das ist natürlich auch deshalb wichtig, weil ich immer gesagt habe, alles, was wir zu besprechen haben, muss immer nur nicht das Nachkarten sein und das Streiten, das ist ja entsetzlich langweilig, kommt ja auch nichts mehr raus. Sondern ich sage immer, wir sind eigentlich heute genauso schlecht vorbereitet auf die Pandemie, wie wir es 2020 waren. Weil wir eigentlich noch gar nichts umgesetzt haben und auch gar nichts gelernt haben. Denn dazu gehört nämlich auch das. Ich habe immer gesagt, was muss man denn als erstes wissen, wenn eine neue Pandemie kommt?
Was ist denn eine Pandemie? Wie definiert sich eine Pandemie?
Sag mal, jetzt neige ich dazu zu sagen, alles, was droht, außer Kontrolle zu geraten.
Okay, also was schlimm werden könnte.
Ja, ne, das ist das schon so, wie wir es im Studium gelernt haben. Also alles, was über eine Epidemie hinausgeht sozusagen. Viele Epidemien letztlich also dann meistens durch den gleichen Erreger, je nachdem, wie schnell er sich verändert. Natürlich aber etwas, was schnell die Ländergrenzen auch übergreift.
Ohne zu wissen, wie viel davon sterben oder krank werden.
So ist es, ja. Genau. Aber da habe ich immer gesagt, also wenn jetzt irgendwas Neues kommt, was würde ich denn sagen jetzt, wie bereitet man sich vor? Und wo muss man sofort mit seinen Untersuchungen ansetzen? Also das muss ja eh klar sein, das ist ja zum Beispiel auch von Herrn Antes und von vielen, vielen anderen, ja, aber tausende Male inzwischen gesagt, wenn mit Recht, man muss sofort, wenn etwas passiert, muss man wissen, wie man welche Untersuchungen aufsetzt, damit man Daten bekommt, während das läuft. So, das ist das ganz, ist ganz wichtig, damit man nicht wieder so im Blindflug unterwegs ist. Aber was man eben unter anderem auch wissen will, ist doch auch erstens, wie verbreitet sich das Ding? Das halte ich nach wie vor für existenziell, dass man sofort guckt, wie verbreitet es sich? Klammer auf, wir streiten uns bis heute mit den Hygieneleuten, ob die Hände eine Rolle spielen oder wie das mit dem Aerosol ist, das verstehe ich. Und das, ne, Klammer zu. Also, wie verbreitet sich das überhaupt? Denn danach richten sich ja die Maßnahmen. In erster Linie die Maßnahmen. Das vergessen viele. In erster Linie richtet sich das danach, wie sich sowas ausbreitet, ein Virus. Über Bakterien müssen wir eher nicht reden. Der zweite Punkt ist, wer ist denn betroffen? Und wenn man da nicht sofort irgendwie Kohorten, Beobachtung oder sowas, jedenfalls Studien, Überwachung aufsetzt, dann wird man das nicht lernen. Das ist doch die Lehre aus unserer Pandemie, dass wir bis zum Schluss da gestanden haben, werden Kinder krank, werden Kinder nicht krank. Wenn Kinder vielleicht nicht krank werden, können Kinder aber bedeutsam die Pandemie vorantreiben, sind sie eine bedeutsame Quelle für Infektiosität, also und so weiter und so fort. Aber man muss eben wissen, wer wird krank. Also, und das ist doch auch naheliegend, denn jetzt waren es die Alten und richtig Alten.
Das war seit März 2020 relativ bekannt.
Genau.
Ja.
Aber 1918 waren es die Jungen. Und das macht einen riesen Unterschied. Und deshalb, ich sage das nur deshalb, um klarzumachen, das muss man wissen. Und da muss man entsprechend seine Strategie danach ausrichten. Das heißt also, es gibt so ein Bundle of Questions oder eine Gruppe, wo man sagen muss, diese Fragen muss ich immer behandeln. Und das muss ich nicht den Leuten überlassen, dass die darüber quatschen, über Annahmen, sondern muss ich so schnell wie möglich Daten haben. Daten, um was für ein Biest handelt es sich da, was da unterwegs ist? Wie verbreitet es sich? Und wen macht es überhaupt krank? Wenn man das weiß, so schnell wie möglich, dann ist man schon einen riesen Schritt weiter. Und wenn man das mit halbwegs großer Sicherheit dann sagen kann, dann ist man in seinem Pandemie-Management schon mal ein bisschen weiter, als wir es je waren. Denn wir haben es immer sozusagen der geistigen Gefälligkeit sozusagen und des Selbstgefallens einigen Leuten überlassen.
Ich will gerne zum Schluss was zur Aufarbeitung auch Sie fragen. Sie sprechen jetzt schon an, dass es sozusagen welche Lehren sind zu ziehen. Wir haben hier die RKI-Protokolle veröffentlicht, die eigentlich belegen, dass die Politik stark interveniert hat, und Maßnahmen angeordnet hat, die wiederum die Experten nicht empfohlen haben. Sie haben irgendwo gesagt, ich zitiere Sie mal, kurz gesagt, weil wir einen existierenden Pandemieplan schlichtweg ignoriert haben.
Ja.
Also es ist vieles geschehen, was vorher besprochen wurde, siehe Schulschließung, das macht man so nicht.
Ja.
Wie kam es jetzt dazu, weil das müsste man ja unbedingt lernen fürs nächste Mal, wie kam es jetzt dazu, dass es sich abgewandt wurde?
Ja.
Und wie kann man verhindern, dass die Politik ein weiteres Mal bestimmt und dann Dinge sogar falsch bestimmt und es wiederum Schaden anrichtet?
Schwierige Frage. Ich glaube, man hat irgendwann so sehr bestimmten Beratern vertraut und gedacht, vielleicht hat man auch da, wo wirklich die Entscheidungen getroffen werden mussten in der Politik, vielleicht hat man auch wirklich dauerhaft Angst gehabt, dass man zu wenig tut.
Mhm.
Ich glaube, dass das so war. Die Politiker haben dauerhaft Angst gehabt, dass sie zu wenig tun und wollten eher mehr tun. Sie sind auch vielleicht, da wird's dann auch schon wieder so ein bisschen so allgemein interessant. Es ist ja so, wenn man versucht, eine Null-Risiko-Strategie zu fahren, dann hat man das höchste Risiko, das ist gut untersucht. Also in dem Moment, wo man versucht, jedes Risiko zu vermeiden, kommen neue Risiken, die oft gefährlicher sind. Also das ist eine ganz schlechte Strategie, no risk. Ganz schlechte Strategie. Man muss immer in Abwägung leben. Aber ich glaube, unsere Politiker waren in dieser Situation, dass sie immer Angst hatten. Das Ganze ist ihnen nie so richtig geheuer gewesen. Sie hatten nie das Gefühl, sicher vielleicht mit dieser Sache umgehen zu können. Vielleicht auch ein bisschen zu wenig Vertrauen, weil wir Deutschen ja auch immer irgendwie mit allem auch so draufhauen und rumnörgeln. Und dann haben sie eben auch, war dann plötzlich ein Beraterstab da, der einfach nicht gut war in der Zusammensetzung. Das muss man sagen. Die Kernfrage, so habe ich es immer auch formuliert, auch neulich nochmal in einem Interview, ist ja wirklich, wie soll Politikberatung organisiert werden? Das heißt also erstens, wie sucht man überhaupt die Leute aus? Wie sucht man die aus? Und dann, das ist das eine, wenn man dann den Stab zusammen hat von Leuten, dann ist ja noch die Frage, wie soll es jetzt laufen? Geben die mir immer ab, was sie so erzählen? Auch schwierig, nein, da muss man, glaube ich, schon noch dabei sein und die Kontroverse auch wahrnehmen als Politiker, dass man dann eine Entscheidung treffen kann, so oder so. Am Ende muss ja die Politik das entscheiden. Aber bei uns war der Beraterstab und der Leute, die wirklich Gehör hatten, war sehr unglücklich. Mir will es bis heute nicht recht einleuchten, warum der Erste, der gefragt wird, und das habe ich neulich doch mal gesagt, also das wird oft nicht diskutiert, irgendeiner ist doch immer der Erste, oder?
Hm.
So. Oder man hat schon einen Plan, wo man sagt, hier, die 10 müssen jetzt, oder die 12 Apostel, die müssen zusammenkommen. Aber meistens wird einer gefragt. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier jemand aus Berlin, wo das wohl auch tatsächlich so gewesen ist. Dann muss doch derjenige dann abends nach Hause gehen und sagen, wow, da ist mir aber jetzt was zugefallen. Das Wichtigste ist jetzt doch, dass ich den Politikern, dass es neben mir noch einen Haufen großartiger anderer Virologen gibt, aber die auch anders denken als ich. Aber ich muss denen doch auch sagen, ihr dürft jetzt nicht nur mich immer fragen, ihr braucht noch einen Soziologen, einen echten Epidemiologen, ihr braucht einen guten Kliniker und so weiter.
Mhm.
Oftmals hängt ja alles vom Ersten, der überhaupt gefragt hat. Das läuft doch überall so. Irgendwann fragt man immer einen Ersten. Und wenn das, ich will es positiv formulieren, das muss eine starke Persönlichkeit sein und ein kluger Mann, der auch von sich selber absehen kann und sagt, hör mal, Frau Bundeskanzler, Folgendes ist jetzt wichtig. Vielen Dank, dass Sie mich fragen, aber ich sage Ihnen jetzt, wen Sie noch meiner Ansicht nach erstmal reinholen müssen. Und jeder kluge Chef, jeder kluge Teamleiter und jeder, der etwas voranbringen will, sucht sich in erster Linie immer jemanden, der genau das Gegenteil von dem charakterlich vielleicht auch ist und inhaltlich anders denkt als Sie. Denn nur dann kommen Sie voran. Aber das machen eben nur starke Menschen. Schwache Menschen suchen sich immer jemanden in ihrer Nähe, der oder die sie unterstützen und so, aber starke Leute wissen das natürlich genau, dass nur aus der Kontroverse wirklich was Neues, auch ein Kluges erwachsen kann und suchen sich also Leute in ihrer Nähe, die auch anders denken. So, das ist, glaube ich, so das ganze Problem. Wie organisiert man Politikberatung? Wie läuft das alles? Und das ist bei uns alles voll in die Hose gegangen. Dann kamen noch diese Modellierer dazu und da kann ich nur jemanden, der das viel besser beurteilen kann, weil er sich mit Mathematik und Physik auskennt, zitieren. Die haben ja das alles mal nachgecheckt und so. Und sagt, das ist alles völlig unterkompliziert gewesen. Und es ist halt so, dass wenn man selbst alles berücksichtigt, was es so an Variablen gibt und Möglichkeiten und Einflussgrößen, die das auch noch sozusagen ständig eben dynamisch werden lassen, dann kommt am Ende etwas heraus, aber das Ergebnis liegt in einem so großen Korridor, was sein könnte, wenn man voraussagt, wie wird sich das weiterentwickeln, ist ja die Frage, habe ich einen so großen Korridor, dass es mir überhaupt nichts nützt. Wenn der Korridor, wenn jemand sagt, wie wird sich jetzt entwickeln mit der Pandemie, wenn es so und so und so soll. Und da kommt ein Korridor heraus, der so schmal ist. Es kann von da, das könnte sein und das könnte sein. Das sind die beiden Extreme. Dazwischen wird sich's bewegen. Dann ist es okay, dann ist es gut, je schmaler der ist. Aber er hat gesagt, es kommt am Ende, wenn man das genau berechnet, kommt bei den Möglichkeiten etwas heraus, was einen solchen Korridor angibt tatsächlich. Und wenn das passiert und das passiert, ist so gegensätzlich, dass uns diese ganze Vorhersagequalität, dass die nichts nützt. Die Vorhersagequalität ist lächerlich. Und deshalb hat es eben auch alles nie gestimmt. Und deshalb war das mit dem Modellieren einfach auch alles Unsinn. Aber wir hatten eben eine starke Fixierung auf ganz wenige Virologen und Modellierer. Und der Rest fehlte einfach. Und deshalb ist für die Zukunft das Entscheidende, dass man eben genau sagt, wie das sein muss. Ja, und das muss ich ja auch noch beantworten mit dem Pandemieplan. Ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt, ist jetzt Schweden besser gewesen, haben die es besser gemacht als wir oder weniger gut? Das ist ja immer so die Frage, was ist eigentlich gut, was ist eigentlich schlecht, was sind denn die Kriterien überhaupt? Also wenn man jetzt Länder vergleicht, wo man sich darüber streiten möchte, vergleichen möchte, da muss man erstmal die Kriterien festlegen. Ist das nur die Anzahl der Toten? Oder ist das vielleicht sogar nur die Anzahl der Toten, die vermeidbar gewesen wären? Also vielleicht jüngere Menschen. Wenn man sagt, bei den Alten, das war ja unvermeidbar. Konnte ich gar nicht verhindern. Was sind die Kriterien eigentlich? Oder die Verhältnismäßigkeit? Welchen sozialen Aufwand, welche gesetzlichen Einschränkungen musste ich hinnehmen, um das und das als Ziel zu erreichen? Also wenn man das alles so überlegt, habe ich mir auch gut angeguckt und viele Interviews auch gesehen aus Schweden und so weiter und so fort. Und dann denke ich, ja, unser Problem war eben auch, dass man einen vorhandenen Pandemieplan einfach nicht beachtet hat. Denn hätte man das getan, hätte man ja sagen können, guck mal, wir haben sozusagen in ruhigen Zeiten, man neigt fast dazu, in Friedenszeiten zu sagen, in Friedenszeiten haben wir das und das erarbeitet. Und die waren nicht schlecht. Da war auch diese Frage des Containments, war ganz schön abgestuft, wann man was überhaupt erwägen sollte. Kommen Kinder erstmal gar nicht vor. Und es gab ja einen Pandemieplan von nach Schweinegrippe 8-9 und dann gab es diesen von einen von 14 und einen danach noch. Also es gab nicht nur einen Pandemieplan, sondern mehrere und auch aktualisierte. Und ich zumindest habe niemals gehört, dass irgendjemand in diesen Pandemieplan reingeschaut hat. Hätte man das getan, wäre man wahrscheinlich mit allem viel gelassener gewesen, viel ruhiger und hätte dann vielleicht auch etwas Nachvollziehbares auch getan. Weil es immer schlecht ist, aus dem Stegreif zu entscheiden. Es ist immer gut, einen Plan zu haben. Und mir schien, wenn ich das heute gelesen habe, ich habe gar nicht gewusst früher, dass wir einen hatten, ich auch nicht, schien mir das wirklich ganz vernünftig zu sein, was da drin steht. Und der schwedische Kollege ist ja sehr berühmt geworden, auch mit seiner Aussage, ja, eigentlich habe ich ja gar nichts gemacht. Ich habe mich einfach nur an das gehalten, was wir ja schon vorher beschlossen hatten, nämlich an den Pandemieplan. So, und dann haben wir hier und da mal was geändert. Und so ist es ja auch. Die Gegner von Plänen sagen ja immer, du kannst das ja nie voraussehen, was passiert. Verstehe ich auch. Und es gibt ja den berühmten Satz eines, und ich glaube von Moltke ist der, ne? Jeder Plan hält nur bis zur ersten Feindberührung. Da ist ja was dran. Kein Plan ist immer tauglich, taugt für alles. Aber es ist immer noch besser, ein paar wesentliche Dinge in einem Plan zu haben und zu sagen, ach guck mal, das haben wir uns damals überlegt, wir machen das erstmal so. Und dann zu korrigieren, wo der jetzt gerade nicht passt, als gar keinen Plan zu haben. Davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb plädiere ich sehr erstens für eine wirklich intensive und systematische Aufarbeitung und dann aber auch diese Dinge aufzuschreiben. Was sind die wichtigsten Fragen? Wie organisiert man Politikberatung? Was schreiben wir da in so einen Plan rein? Und den dann ja vorzuziehen, wenn irgendwas passiert.
Vielleicht kann ich da noch hinzufügen, es gibt Leute, die sozusagen bei Schweden sich vor allen Dingen die Gesamtsterblichkeit und die Lebenserwartung angucken. Ja. Und da ist Schweden sozusagen europaweit ganz, ganz weit oben.
Ja.
Letzte Frage, Sie haben es auch angesprochen mit der Aufarbeitung. Was denken Sie, was sind die Gremien oder was sind Wege, um diese Aufarbeitung gründlich und sorgfältig zu betreiben? Was denken Sie?
Ja, also wir sehen ja jetzt, was passiert. Also ich glaube jetzt auf Bundesebene nicht mehr daran. Also es müsste ja jetzt dann bald mal, müsste unser Bundespräsident, der ja gesagt hat, dann mische ich mich da ein.
Dann mache ich es allein, hat er gesagt.
Mache ich es allein, so, genau. Müsste eigentlich jetzt ja nochmal vor die Kamera treten oder wo auch immer jetzt, vor das Haus treten, vor den Bundestag treten und sagen, hier, ich habe es gesagt vor der Wahl, ich halte es für nötig als Bundespräsident, tut mir jetzt bitte den Gefallen, ich fordere es von euch. Das müsst ihr ja tun. Auf der Landesebene, wissen Sie, klar, da gibt's ja überall schon unterschiedlichste und gab es auch schon unterschiedlichste Aktivitäten von Untersuchungsausschuss bis Enquete-Kommission. Gab ja hier für den Bund auch viele Aktivitäten. Parteien konnten sich jetzt, also vor dieser neuen Konstellation, vor der Wahl, offensichtlich nicht darauf einigen. Die einige wollten, andere wollten nicht. Man hat sie immer gefragt, die nicht wollen, warum wollen sie eigentlich nicht? Wollen sie was vertuschen? Haben sie was zu verbergen? Ist es ihnen unangenehm? Aber auch die müssten jetzt mal dann wirklich über ihren Schatten springen und sagen, es geht einfach um ein höheres Rechtsgut, um etwas, was wichtiger ist als, sagen wir mal, vorübergehend ein Ansehensverlust oder ein Reputationsverlust. Es geht einfach um mehr. Das muss man verstehen. Es geht um viel, viel mehr. Ja, und auch wenn wir nicht wissen, wann das nächste wie Pandemie oder so vielleicht auftritt, es kann jederzeit kommen und nicht erst in 20 Jahren. Man sollte jetzt das ordentlich aufarbeiten und dann vernünftig aufschreiben und da sollte jeder eigentlich auch dafür sein und es sollte wirklich rational und vernünftig sein. Aber da muss man ja auch mal sagen, ich habe schon wirklich unvermeidlich gelegentlich das Grinsen im Gesicht gehabt, wenn ich dann gelesen habe, im Zusammenhang mit Aufarbeitung, dass dann die gleichen Namen wieder vorgeschlagen wurden, die uns vorher da durchgeführt haben. Ich meine, ja, das ist so, als wenn man dann der katholischen Kirche auch von vornherein allein überlassen wollte, die Missbrauchsfälle aufzuklären. Mhm. Das ist schwierig.
Ja.
Da müssen dann schon ein paar andere Leute mitwirken.
Ja. Herr Vosser, ich danke Ihnen für Ihre Ausführung.
Sehr gerne. Vielen Dank für die viele Zeit, die wir uns für all das genommen haben. Danke.
Bleib mal kurz sitzen.
Ja. Endlos Fragen, endlos Gesichtspunkte.
Ich habe jetzt nicht mal alles gefragt, was mich interessiert hat. Ich wollte Sie eigentlich noch fragen, ob Sie sich nochmal impfen lassen würden, aber ich wollte auch Ihre Zeit nicht so sehr beanspruchen.
Da wäre nun die Antwort auf gar keinen Fall, natürlich. Ne? Never.
Okay. Niemals. Mit dem Wissen von heute würden Sie es nicht nochmal machen.
Mit dem Wissen von heute, ob ich mich denn überhaupt impfen lassen würde, das ist eine ganz schwierige Frage. Dann impfen wir uns jetzt noch, mit dem Wissen von heute, die erste Impfung.
Ja.
Ich glaube, ja. Ich glaube, da würde ich die erste Impfung würde ich wahrscheinlich noch riskieren. Auch ein bisschen
mussten
natürlich,
weil Sie
ich
auch,
damals
ne?
Ja, wir mussten sowieso, aber ich habe ja damals auch schon gesagt, mit Nebenwirkungen, was auch immer ist, ich bin schon über 60 oder so. Und bei den Kindern und Enkelkindern haben wir das als Familie rigoros abgelehnt. Also wir haben schon damals auch ein bisschen so stratifiziert, wer was. Aber wir waren schon, das muss man auch ehrlicherweise sagen, auch wenn ich heute so viel kritische Anmerkungen zur Impfung habe, damals waren wir schon froh, wie sie dann verfügbar waren. Denn nochmal, jeder Arzt, jede Schwester, jeder Pfleger musste in diese Zimmer rein. Und wir haben wirklich gedacht, lange, und die ja sowieso, auch wenn ich schon was anderes gewusst habe oder so, haben die gedacht, wenn ich da reingehe, kann ich auch sterben.
Mhm.